Deutschlandfunk Interview.
Fridays for Future ist für klare Kante bekannt. Mehr Klimaschutz jetzt, dafür kämpft die Bewegung seit Jahren. Inzwischen zeigen einige Aktivistinnen und Aktivisten aber auch bei einem anderen Thema Kante, nämlich dem Nahostkrieg. Die internationale Sektion der Klimabewegung hat sich mit den Palästinenserinnen und Palästinensern solidarisiert und wirft der israelischen Regierung wegen seiner massiven Bombardements im Gazastreifen nach den Terroranschlägen und Geiselnahmen der Hamas Menschenrechtsverbrechen vor. Dies ist kein Konflikt, dies ist ein Genozid, so stand es in einem Post. Die getöteten Palästinenser wurden als Märtyrer bezeichnet. Außerdem würden, Zitat, westliche Medien Gehirnwäsche betreiben. Dieser Post wurde nach viel Kritik wieder gelöscht und durch einen anderen Solidarisierungspost mit Palästina ersetzt. Laut der Jüdischen Allgemeinen werden diese Posts von weniger als einem Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten maßgeblich bestimmt, die auch nicht offiziell legitimiert sind. Der deutsche Ableger von Fridays for Future hat sich von den Aussagen distanziert und gepostet, das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar. Aber reicht das? Sollte die Gruppierung sich komplett abspalten und den Namen ändern, so wie es Abgeordnete verschiedener Parteien und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland fordern? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jasper Reimann sprechen können, einem der Sprecher von Fridays for Future, der aber nicht für die bundesweite Bewegung spricht, sondern sich als Aktivist von Fridays for Future äußert. Und ich wollte eingangs von ihm wissen, hat Fridays for Future international da auch antisemitische Inhalte gepostet?
Ich glaube, in dem ganzen Diskurs muss man auf jeden Fall differenzieren zwischen Antisemitismus und berechtigte Kritik am Staat Israel. Der Staat Israel wird ja seit Jahren von der UN, von Amnesty International und ja auch vom Internationalen Strafgerichtshof kritisiert. Und dort werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen aufgezählt. Und ich glaube, das muss man auch so erstmal betrachten und irgendwie sich anschauen.
Dann lassen Sie es uns gerne anschauen. Also es wird ja da gesagt, dass die Medien unter anderem verheimlichen würden, dass die Hamas und die Attacken auf Israel verwurzelt seien in der Unterdrückung und ethnischen Säuber der Palästinenser. Das wird jetzt in Deutschland von vielen verstanden als Täter-Opfer-Umkehr. Also einseitig die Schuld bei Israel zu sehen und den Angriff der Hamas als Reaktion auf eine Unterdrückung auszulegen. Und das wiederum wird gesehen als altes antisemitisches Narrativ, dass Jüdinnen und Juden am Ende selber schuld seien, wenn sie getötet werden. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das würde ich so erstmal nicht unterschreiben. Ich glaube, dass die Menschen in Gaza und im Westjordanland zu Recht Kritik irgendwie üben und wahrscheinlich viele verschiedene schlimme Fälle von irgendwie Menschenrechtsverletzungen dort passieren. Aber ich glaube, man muss in dem ganzen Konflikt sehr weit schauen, wie es geschichtlich aussah und wie sich die Lage vor Ort entwickelt. Und Fridays for Future lehnt auf jeden Fall jegliche Form von Antisemitismus ab, aber genauso auch jegliche Form von muslimisch bezogenem Rassismus. Und das ist wichtig zu erwähnen, weil der dort genauso stattfindet. Und wenn man sich anschaut, was der israelische Außenminister sagt oder der Premierminister Netanyahu, kommen da manchmal schon Zweifel, um was es da geht. Geht es da um muslimischen Rassismus? Geht es um die Menschen, die dort leben? Oder geht es um den Konflikt, wem dieses Land gehört? Und das ist ein sehr komplizierter und ein sehr weit gefasster Konflikt, der da herrscht. Und
ja, so aber trotzdem in der Stellungnahme wird ja gesagt, dass es sozusagen relativ einfach sei und dass die Schuld letztlich, das wird insinuiert, bei Israel liegt. Also hier wird ja schon eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht, dass der Angriff der Hamas eine Reaktion ist auf die Unterdrückung. Was wiederum, ich wiederhole mich, das alte Narrativ bedient des Antisemitismus, dass Jüdinnen und Juden am Ende selber schuld sind. Sagen Sie hier ganz klar, das ist Antisemitismus, wenn Sie, wie Sie eben gesagt haben, jegliche Form von Antisemitismus ablehnen?
Ja, dieses Narrativ ist auf jeden Fall antisemitisch und so muss man es auch erstmal behandeln. Trotzdem sehe ich das als sehr kompliziertes Thema an und dass man sich in jedem Punkt immer anschauen muss, wie sich Menschen äußern und wie sich FFF international zu gewissen Dingen Positionen bezieht. Und ich finde, Staaten, die sich selbst als demokratisch verstehen und demokratischer sind, dürfen zu Recht kritisiert werden und das muss differenziert dargestellt werden.
Aber ist das nicht genau eine gefährliche Position, wenn man jetzt nicht ganz klar sagt, was hier antisemitisch ist? Also der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der sagt ja, davon muss man sich distanzieren.
Ich persönlich würde mich auch von vielen Äußerungen der internationalen...
Zum Beispiel?
Des, Ich zum Beispiel fühle ich mich persönlich nicht so wohl mit dem Begriff des Genozids oder auch über den Apartheidsbegriff, kann man weit streiten, ob der angebracht ist oder nicht. Und FFF ist eine sehr diverse und eine sehr pluralistische Bewegung, in der sehr viele Meinungen existieren. Und ich finde, Meinungen sind auch erstmal, bis zu einem gewissen Punkt muss man die sich anhören dürfen und auch erstmal klar stehen lassen und den Diskurs auch so führen. Sobald es aber zu Rassismus und Antisemitismus kommt, muss der klar benannt werden und kritisiert werden und sich davon auch distanziert werden.
Und machen Sie das ausreichend, wenn Sie jetzt sagen, na ja, zum Teil ist das antisemitisch, aber zum Teil ist das auch berechtigte Kritik. Ist das nicht genau auch wieder ein großes Problem, dass da Antisemitismus dann am Ende nicht klar benannt wird, nicht klar erkannt wird?
Wir, zumindest als Fridays Future Deutschland, haben wir uns ja auch von den internationalen Posts, die auf Instagram stattgefunden haben und auf Twitter, klar distanziert.
Aber wovon genau haben Sie sich distanziert?
Wir haben uns davon distanziert, dass wir zum Beispiel den Begriff des Genozids einfach irgendwie kritisch sehen oder dass es...
Kritisch sehen oder antisemitisch finden?
Ich weiß nicht, ob ich ihn persönlich als ob sozusagen der Begriff, sobald man den Begriff Genozid benutzt, ob es direkt etwas mit antisemitischen Narrativen zu tun hat, ob diese sozusagen an der Stelle dann sich daran bedient wird oder nicht.
Da würden viele jetzt vermutlich sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja, wir haben uns als Fridays for Future Deutschland auch davon distanziert und gesagt, wir finden, dass das in der Form so nicht stehen gelassen werden darf und dass unsere Meinung und Position abweichend sind von den internationalen Narrativen. Ich persönlich glaube, dass man den Staat Israel an vielen Punkten kritisieren darf und kritisieren sollte.
Die Kritik an der israelischen Politik ist das eine und das andere ist eben Antisemitismus. Und wenn wir jetzt so Äußerungen haben, wie eben von dem internationalen Chapter von Fridays for Future, wo beides vermengt wird, dann ist das doch ein Riesenproblem, weil letztlich die Aussagen immer als antisemitisch interpretiert werden, oder?
Sie können auf jeden Fall so interpretiert werden und werden sie auch oft.
Genau, und dann ist doch die Frage, warum brechen Sie nicht mit diesem Teil von Fridays for Future? Müssen Sie da nicht ganz klar die Linie ziehen?
Ja, und vor allem, glaube ich, wird darüber auch viel diskutiert innerhalb der Bewegung, wie weit man sich von den internationalen Positionen zum Nahostkonflikt von Fridays Future positioniert und nicht positioniert. Und der Diskurs wird geführt. Der Diskurs ist aber so komplex, dass vor allem als Klimabewegung in vielen Teilen wir einfach dort nicht genug und gewisse Expertise haben und uns die erstmal aneignen müssen. Wir nehmen an Workshops teil und hatten jetzt irgendwie zum Beispiel letzten Freitag auch einen Workshop genau dazu und glaube ich müssen uns da einfach an der Stelle selber nochmal alle mehr weiterbilden, um dort mehr Wissen anzureichern, um das dann zu kritisieren.
Wo man sich dann aber schon die Frage stellen kann, warum äußern Sie sich überhaupt, wenn Sie sagen, wir haben eigentlich noch gar keine Expertise in dem Feld, wir sind eine Klimabewegung.
Ja, das ist ein berechtigter Punkt, warum wir uns äußern. Das Problem ist einfach bei uns gewesen, als deutscher Teil der Bewegung, dass der internationale Teil sich geäußert hat und wir nachziehen mussten, nachdem ganz viele Anfragen kamen und wir damit rechnen mussten, auf Demonstrationen auch einfach Fragen ausgesetzt sein werden und wollten uns nicht sozusagen erst in die Bredouille bringen lassen, dann lange drüber zu diskutieren und lange uns beraten darüber, wie wir dazu stehen. Und dann kam dieses Statement, was auf jeden Fall vielleicht noch nicht ausreichend ist. Aber dafür nehmen wir ja solche Angebote an, dass man sich erstmal weiterbildet und dann können wir uns vielleicht differenzierter äußern.
Ja, aber das heißt, das war zumindest ein strategischer Fehler, sich jetzt erstmal sozusagen vielleicht auch zu viele Allianzen zu schmieden mit anderen zivilgesellschaftlichen Bewegungen und dann sehr viele Anliegen einfach ins Boot zu holen, die jenseits des Klimas sind, oder?
Es kann sein, dass es ein strategischer Fehler war, aber dadurch, dass in so einer riesigen Bewegung einfach sehr, sehr viele Meinungen zu sehr vielen Themen sind, muss man diese Diskussion führen und muss man sich auch überlegen, wann positionieren wir uns wie zu was.
Genau, und jetzt ist ja die Frage, wie konkret Sie sich hier positionieren, ob Sie den Bruch tatsächlich auch wagen. Zum Beispiel mit Greta Thunberg. Die ist ja das Gesicht der Bewegung weltweit und die hat sich mehrfach solidarisiert mit Gaza und dazu aufgerufen zur Solidarisierung. Und ein inzwischen gelöschter Post zeigte eben vier Aktivistinnen, die Free Palestine oder Stand with Gaza Schilder in die Kamera halten. Und eine von ihnen hatte eben eine Stoffkrake auf dem Knie, was ja schon unter den Nazis das Symbol war einer vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung. Wenn Sie sowas sehen, müssen Sie dann nicht konsequenterweise, wenn Sie sagen, wir sind gegen Antisemitismus, auch den Kontakt abbrechen zu Thunberg und sie nicht mehr nach Deutschland einladen?
Das glaube ich nicht, weil ich glaube auch eine Greta Thunberg, die sehr präsent in der Öffentlichkeit steht, darf auch mal Fehler begehen und darf auch einfach mal vielleicht einen Schritt irgendwie weit in eine Richtung gehen.
Aber ist eine gezielte Platzierung eines antisemitischen Symbols, ist das einfach nur ein Fehler?
Ob das eine gezielte Positionierung eines antisemitischen Symbols war, das kann ich nicht beurteilen.
Und, ja, aber man hat ja nicht zufällig einfach eine Krake bei so einem Anlass auf dem Bein, auf dem Knie.
Ich glaube, man muss sich anschauen, in was für einer Situation dieses Bild entstanden ist. Und mir persönlich wurde es im Nachhinein erst erklärt, dass das ein antisemitisches Symbol darstellt. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob Greta Thunberg sich in dem Moment das bewusst
hat. Genau, das hat sie auch gesagt. Genau, sie hatte gesagt, ich wusste das nicht. Aber wenn man so etwas nicht weiß, diese klassischen antisemitischen Stereotype nicht kennt, sollte man sich dann überhaupt äußern?
Ich würde Greta Thunberg jetzt nicht als Antisemitin bezeichnen, nur weil sie in dem Moment diese Krake auf dem Knie hatte oder eine Aktivistin auf dem Foto. Wenn sie von sich selbst sagt, sie kannte diese Symbolik nicht, dann würde ich das ihr persönlich glauben. Was ich aber glaube, ist, dass man klar benennen muss, dass die Hamas eine islamistische Terrororganisation ist, die niemanden befreien wird und dass die Menschen in Gaza und im Westjordanland aber trotzdem strukturell seit Jahren vom Staat Israel und von der Politik unterdrückt werden. Und
das heißt aber, Sie brechen den Kontakt zu Greta Thunberg nicht ab, laden Sie wieder nach Deutschland vermutlich auch ein, auch auf die Gefahr hin, dass dann viele Leute sich sehr befremdet fühlen und Sie damit Fridays for Future Deutschland massiv diskreditieren.
Ob Greta eingeladen wird oder nicht in Zukunft, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass bevor dieser Instagram-Post stattgefunden hat, sehr viel Kontakt und sehr viele Gespräche mit Greta geführt worden sind. Und sie sich am Ende dazu entschieden hat, diesen Post hochzuladen und sich so zu positionieren. Und wie man in Zukunft mit Greta Thunberg umgeht, das wird, glaube ich, nicht heute entschieden. Es wird dann entschieden, wenn Greta an Demonstrationen in Deutschland teilnimmt.
Aber jetzt ist es ja so, alle, die ohnehin keine umfassende Klimapolitik machen wollen, die werden ja genau diese Vorwürfe jetzt nutzen, um Fridays for Future noch weiter zu diskreditieren. Glauben Sie, dass Sie jemals wieder was bewegen können in Klimafragen, wenn Sie weiterhin Kontakt haben zu Fridays for Future International?
Ich glaube schon, und ich glaube, man muss vor allem auch sehen, dass, und das ist so in der Satzung von Fridays for Future drin, dass jegliche Ortsgruppen und alle Teile von Fridays for Future eine gewisse Autonomität haben und eine gewisse Autonomität in Dingen, wie sie zu Themen sich positionieren und wie sie ihre Meinung äußern.
Und genau, umso wichtiger wäre es ja, weil man niemanden jetzt konkret zur Rechenschaft ziehen kann, umso wichtiger wäre ja die glasklare Abgrenzung, oder?
Ja, und das haben wir getan von FFF International. Vielleicht für manche Menschen noch nicht genug.
Sie wagen nicht den Bruch.
Ich würde jetzt an der Stelle nicht sagen, dass wir den Bruch mit der gesamten Bewegung international durchführen. Im Endeffekt ist sozusagen auch die Menschen, die diesen Instagram-Post hochladen, dahinter steht ja nicht die ganze Bewegung. Und auch von einem Instagram-Post von Fridays for Future Deutschland wird auch nicht die gesamte Bewegung in Deutschland stehen, weil es einfach so viele Menschen sind, die in dieser Bewegung aktiv sind und so viele Menschen so viele verschiedene Meinungen haben.
Jetzt bleibt aber das Problem, also das haben Sie jetzt gerade auch beschrieben, dass die Strukturen eben nicht so eindeutig sind, teilweise auch intransparent und man eben nicht weiß, wer wofür steht. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein, der sagt jetzt schon, Fridays for Future ist kein Vorbild mehr für die Jugend. Was machen Sie damit langfristig?
Ich glaube, dass Fridays for Future sich generell gerade überlegen muss, was für eine Stadt fahren wir und wie führen wir in Zukunft weiter Demonstrationen durch. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr so viele Menschen wie seit Anfang an in der Bewegung. Und das ist, glaube ich, auch relativ normal bei so großen sozialen Bewegungen, dass einfach mit der Zeit die Aufmerksamkeit und die Präsenz einfach fällt und Gruppen überlegen müssen, wie wir arbeiten. Aber diese Gespräche finden gerade statt. So zum Beispiel, ja, wir fahren zusammen die Kampagne mit Streikenden von Verdi und aus dem öffentlichen Verkehrsdienst und solche Strategien planen wir und über solche Strategien denken wir nach. Und dazu gehört halt auch, dass verschiedene Aktivisten verschiedene Meinungen und verschiedene Strategien fahren und von gewissen distanzieren wir uns und von gewissen nicht.
Das sagt Jasper Reimann, er ist Aktivist bei Fridays for Future und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.